CoachCamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge CoachCamp im Gespräch. Heute wird es ein cooles und ich glaube sehr spannendes Gespräch. Heute geht es nämlich in die Welt des Unbewussten, des Unterbewusstseins. Und dazu habe ich mir eingeladen, den Felix Müller. Und den Felix kennen CoachCamper aus diesem Jahr eventuell und CoachCamperinnen, denn er war zum ersten Mal bei uns in Köln. Und ja, das war so eine gute Begegnung. Da haben Anne und ich direkt gedacht, Mann, über das, was der Felix macht, müssen wir unbedingt mal im Podcast sprechen. Felix, du lebst in München. Und du arbeitest hauptsächlich online. So, liebe Leute da draußen, Felix ist Coach, aber nicht irgendein Coach. Felix ist nämlich ein kognitiver Verhaltenscoach. So, zack. Das ist so eine Bezeichnung, wenn man die zum ersten Mal hört, dann denkt man so, hä, Moment, stopp. Kognitive Verhaltenstherapie? Jetzt Coaching, also da ist irgendwie was, worüber es sich wirklich lohnt, heute zu sprechen. Felix, du warst nicht immer Coach, du hast mal BWL studiert in St. Gallen. Du hast einen Master of Business Administration an der Duke University in den USA gemacht. Dann steht in deinem Lebenslauf 25 Jahre, bei dir steht Führungserfahrung. Ich habe mal geschrieben Arbeit. Also du hast wahrscheinlich...
Führung ist auch Arbeit, absolut, ja. Bin ich völlig bei dir.
Genau, mit dem, was du da studiert hast. Also ich sag mal so, im Groben geht es ja schon um wirtschaftliche Themen da. Hast du erstmal 25 Jahre ganz normal deinen Job gemacht?
Absolut, genau.
Absolut genau, sagt er. Tja, und dann kommt aus irgendeinem Grund der Master in Coaching and Behavioral Change an der Henley Business School in Großbritannien. Wie bist du da dran geraten?
Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich gebe es zu, andere Menschen haben ja so ein Erlebnis, wo sie dann sagen, ich wurde gecoacht und dann habe ich gemerkt, ja, wie toll Coaching ist. Und jetzt will ich Coach werden, habe ich nicht gehabt. Nö.
Ach komm, jetzt willst du mir nicht erzählen, du bist vorher noch nicht gecoacht worden.
Nicht so richtig, nee, ehrlich gesagt nicht, nein. Und nee, die Geschichte ist ein bisschen banaler. Ich war damals Geschäftsführer der deutschen Niederlassung der Henley Business School hier in München.
Ach, guck an.
Und die bieten verschiedene Programme an. Und ich finde es auch immer schön, wenn die Mitarbeitenden Programme besuchen.
Ja.
Und das Programm, was wir in München hatten, ist ein Executive MBA. MBA hatte ich ja schon, wie du gesagt hast. Und da bin ich umgeguckt und da gab es eben diesen Master of Science in Coaching and Behavioral Change. Und was insofern spannend war, also das hat das Universum ein bisschen mitgeholfen, weil das beginnt mit einem kürzeren, das nennt sich Professional Certificate in Executive Coaching. Und das gibt's weltweit, auch in Südafrika, in Finnland, Singapur, überall. Und nachher kommt der Master. Aber für mich war immer klar, ich will den ganzen Master machen, von vorne. Frag mich auch nicht, warum. Es war so. Und ja, da bin ich losgelegt und habe 3 Jahre lang berufsbegleitend die Psychologie, aber eben auch die Biologie und die Neurowissenschaften von Veränderung, Verhaltensänderung studiert. Und ich fand es einfach nur spannend, weil es war einfach nur, quasi mein Drittstudium.
Ja.
Das Erste, was ich jetzt wirklich bewusst ausgesucht habe, im Sinne von, das will ich jetzt wirklich. Und ohne zu wissen, was es ist. Auch spannend. Und war cool, absolut cool.
Wahnsinn. Also ich finde, es ist ja vorneweg jetzt einfach schon mal ein super interessanter und spannender Weg. Es ist ein internationaler Weg, das ist, glaube ich, auch noch mal total interessant für unsere Zuhörenden da draußen. Denn wenn, also ich erlebe es ganz häufig, dass Leute kommen und sagen, Mensch, Annette, kannst du irgendeine Coaching-Ausbildung empfehlen? So, die wollen dann gerne irgendwo in Deutschland, da ist auch eine große Bereitschaft zu reisen, wenn es denn nicht irgendwie wirklich was Gutes vor der Haustür gibt. Ich bin dann immer gerne dran, dass ich sage, ja, steig mal mit was Gutem Systemischen ein. Und dann kann man hinterher noch mal gucken, wie spezialisiert man sich, welche Richtung wird es dann genau? Wird es eher das klassische 1-zu-1-Coaching oder vielleicht auch eher in Gruppe zu arbeiten mit diesen Tools? Wird das Life-Coaching, was ja heute so ein bisschen so einen unangenehmen Stempel hat, wird es das Business-Coaching so? Und du kommst da um die Ecke mit so einem ganz anderen Weg, den ich wirklich total irre finde. Und ich sag mal, da hat dein Arbeitgeber ja irgendwas falsch gemacht, ne?
Inwiefern?
Der war dich dann los irgendwann.
Ja gut, mit dem Risiko muss man wahrscheinlich leben. Ich habe auch 8,5 Jahre dann hier. Also ich gebe zu, ich hatte noch nie einen Job so lange und da war dann auch so der Moment gekommen. Das war ganz kurz vor Covid, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe. Gutes Timing. Aber auch das war gut, weil, wie gesagt, ich habe einfach da gemerkt, dass es mein Ding ist und dass ich das einfach gut einbringen kann. Und wie gesagt, es ist einfach so, es ist ein bisschen eine andere Welt. Also, ich begonnen habe, weil ich denke, ich habe ein bisschen eine Prägung aus meinem Elternhaus,
Oh, da hat er Leute, da hat er schon ein wichtiges Wort eingeworfen gerade. Das
für
wird gleich noch
Wissen.
mal
Also,
kommen.
die kurze Story ist, ich konnte irgendwie meinem Vater eigentlich nur bestehen oder nicht bestehen, aber irgendwie sichtbar werden mit Wissen. Seine Lieblingsfrage war, warum? Und da musst du viel wissen, da kommt meine Neugier her und so weiter. Und dann kam Coaching, wo ich nichts wissen muss, wo ich nur sein darf. Klar, ich sollte ein paar Fragen stellen können, sowas, also ganz ja nichts, da verstehen wir uns ja. Aber wo eben gerade Inhalte, Content nicht gefragt ist, grundsätzlich. Und das war für mich eine neue Welt und das fand ich total spannend und habe mich dann auf der anderen Seite wieder die Inhalte aufgesogen, auch das fand ich eben spannend. Und das war eigentlich so eben der Wink des Universums zu sagen, geh mal hin, mach das mal. Und am Ende dann auch zu sagen, ja, Business ist schön. Spannend, aber es ist anders spannender.
Gibt noch etwas anderes auf dieser Welt. Sehr schön. Aber was mich ja an dir auch total fasziniert, ich muss das jetzt mal noch so von der Seite hier einwerfen. Du sprichst Deutsch, Schweizerdeutsch, das hört man so ein bisschen raus, Französisch und Englisch und du coachst auch in all diesen Sprachen.
Ja.
Kommst du ursprünglich aus der Schweiz?
Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ja. Genau. Also in
Okay.
Basel aufgewachsen, ja. Und habe dann eben dort auch 8 Jahre nicht Französisch in der Schule gehabt.
Okay.
Wobei, also Französisch für Coaching ist ein bisschen anderes Französisch, als das, was man so in der Schule lernt. Nee, aber einfach eine Affinität, du bist an der Grenze. Und wobei ich interessanterweise erst jetzt seit einem Jahr auf Französisch coache.
Okay.
Aber es macht viel Freude, weil ich liebe die Sprache. Und es ist definitiv noch anders als Englisch oder Deutsch.
Ja.
Aber, soweit. Meine Coaches kommen mit, auch wenn die teilweise extrem schnell sprechen. Also wenn der Franzose ja loslegt, außer die Waldfee. Aber nee, also war eine schöne Ergänzung, eine schöne Erweiterung. Ich habe gesagt, okay, da will ich mich mal ausprobieren und macht Spaß.
Klappt.
Ja.
Perfekt. Also, wir nehmen schon mal mit, da ist ein Typ, der mir hier gegenüber sitzt, der unglaublich viel Wissen hat, der 3 Studien hat, der viele Sprachen kann und der eigentlich auch echt so einen Sprung ins kalte Wasser in Anführungsstrichen gemacht hat, kurz vor Covid. Und über dieses kalte Wasser wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen, damit das sowohl für mich als für die Zuhörenden draußen ein bisschen eine angenehmere Temperatur bekommt, ja?
Gerne.
Ich habe mir ein bisschen mal so Terminologie rund um dieses, ich sag mal, kognitive Verhaltensding angeguckt. Denn der Ursprung ist ja schon die kognitive Verhaltenstherapie, wenn wir vom Ansatz her mal gehen. Das ist ein therapeutischer Ansatz aus dem großen Bereich der Verhaltenstherapie. Wir wissen ja, dass es hier in Deutschland sehr strikte Regeln gibt, was die Anerkennung von Therapieverfahren und Ansätzen angeht. Und die VT, die Verhaltenstherapie, ist einer davon.
Genau.
So, die kognitive Verhaltenstherapie ist eine Weiterentwicklung und sie beruht auf der kognitiven Theorie. Und da habe ich so einen sehr schönen, kurzen Satz gefunden. Die kognitive Theorie geht ja davon aus, korrigiere mich, wenn ich falsch da unterwegs bin, dass nicht die Situation selbst, sondern unsere, ich mache mal eine Klammer, unbewusste Klammer zu, Interpretation dieser Situation eigentlich beeinflusst, wie wir fühlen und am Ende, wie wir handeln. Denn unser Fühlen beeinflusst ja unser Handeln. Soweit nickt der Felix.
Der ist einverstanden, ja. Wobei ich muss immer sagen, der erste große kognitive Verhaltenscoach war ja Epiktet.
Ach.
300 vor Christus,
Da
glaube ich.
gab's Coaching schon, na hör
Nee,
mal.
aber der, genau das, was du gesagt hast, eben auch gesagt. Es sind nicht die Dinge, die den Menschen Sorgen machen, sondern ihre Sichtweise auf die Dinge. Also schon vor 2000 Jahren, ein bisschen mehr, war das da und das ist genau der Punkt. Und ich glaube eben, was auch wichtig ist, um auch da mit einem kleinen Missverständnis aufzuhören, ist das Wort kognitiv.
Ja.
Wenn man ja das Wort kognitiv hat, speziell mein, wir kennen uns im Coaching aus, heutzutage sind wir sehr eben affektorientiert, der ganze Mensch und so weiter. Und im umgangssprachlichen Gebrauch hat Kognition häufig oder kognitiv eben mit Verstand zu tun. Also
Genau, das habe ich mir auch auf. Wir haben diese kognitiven Fähigkeiten, die im Grunde immer ja, mehr oder weniger bewusste Verstandesleistungen,
genau.
Aktivitäten sind.
Wobei ich, für mich ist das Lost in Translation. Ich weiß nicht, bist du Lateinerin? Hattest du das
Nee,
Christ? Nicht?
bin ich
Ich auch
nicht.
nicht. Achso, ich auch. Aber was ich gelernt habe, ist, Kognition heißt nicht irgendwie Verstand, sondern Kognition heißt Wahrnehmung. Und das finde ich eben das Spannende daran, da bin ich jetzt zurück beim Thema Biologie und Neurowissenschaften, also was mich antreibt, also Wahrnehmung sind die fünf Sinne. Und nichts von verstandsmäßig abarbeiten. Und Wahrnehmung ist auch etwas, was wir ja schon im Mutterleib haben. Und wissen, also ungeborene Kinder können sich freuen, also all diese Emotionen existieren ja schon. Und so, und wir wissen auch, dass bis da der präfrontale Kortex ausgebildet ist, dauert es 3 Jahre. Das heißt, wir sind quasi 3 Jahre nicht besonders verstandesmäßig unterwegs. Scheint aber auch nicht zu stören, weil sonst wären wir ja tot, weil welches Tier überlebt 3 Jahre in der Wildnis quasi ohne seine Grundfähigkeiten. Das zeigt auch, wie stabil die sind. Und auf der anderen Seite aber eben, ist es wirklich wichtig zu sagen, also das Ding heißt kognitives Verhaltenscoaching, ist natürlich auch über die Historie, wo es herkommt, schon eher verstandesmäßig bewusst eben geprägt. Also das ist auch Modell ist, also mit dem ABC-Modell ist ganz klar, eben da gibt es eine Handlung, da gibt es eine Beurteilung und eine Reaktion und diese Beurteilungen sind sehr bewusste. Und das stimmt halt einfach nicht, weil ein Großteil von dem, wie wir leben, findet im Unbewusstsein oder im Unterbewusstsein statt. Und der aktuelle, also wir sprechen es heute von der dritten Welle des kognitiven Verhaltenscoachings, Schrägstrich Therapie, die laufen immer parallel, wo nicht sehr viele eben Mindfulness drin ist, wo eben Neurowissenschaften drin sind, der Mensch als ganzes Wesen und eben auch mit diesen Elementen, also die Umgebung, die Gedanken, die Gefühle, die Emotionen und das Handeln halt alle miteinander netzwerkmäßig verwoben sind und es auch nicht unbedingt eine Reihenfolge gibt. Während wir halt als Menschen traditionell halt immer im Sinne sagen, ja, wir sind doch eben verstandsmäßig so überlegen allen anderen, das muss doch alles vom Verstand kommen. Und dann sage ich einfach nein. Und das finde ich eben, das ist mein Ansatz. Wir sind Teil der Natur. Und wir haben zwei Katzen, die wurden jetzt gerade rausgeschmissen, damit sie nicht stören bei der Podcastaufnahme. Aber wenn unsere Katzen und wir ein Großteil von dem, wie wir leben, wie wir gedacht sind und die Prozesse sind genau dieselben. Dann kommt das ein bisschen on top, was wir haben. Das ist sicher auch schön. Aber einfach zu sehen, wir sind Teil der Natur. Und dementsprechend dürfen auch mehr uns damit beschäftigen, wie die Natur uns eigentlich gedacht hat und wie wir eigentlich funktionieren sollten und wo wir dann halt mit unserem Geist dagegen müssen verstoßen, sozusagen.
Ja, also da sind wir dann ganz stark einfach auch beim Gehirn und da hat sich in der Forschung ja, du hast es schon gesagt, deine Liebe zu den Neurowissenschaften, da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren, sagen wir mal 10 Jahre, da war wahnsinnig viel Bewegung drin. Da haben wir ganz, ganz viel darüber gelernt, wie wir aufgrund unserer Hirnstrukturen, der Funktionsweisen, der Areale funktionieren. Ich habe mir vorhin so gedacht, naja, auch bei diesem Dreischritt, den du eben schon genannt hast, es gibt eine Bewusstmachung von Kognition, also von, ich nenne es jetzt mal nochmal Prägungen. Dann gibt es eine Überprüfung von den Kognitionen, das kommt im Gespräch zustande. So, dann kommt es zu einer Korrektur der irrationalen Einstellung und dann der Implementierung oder des Transfers dieser korrigierten Einstellungen in das konkrete Verhalten. Und ich habe gedacht, Halleluja. Und das alles mit dem Kopf und im Gespräch. Also
Ja, erstens das und
eingeschleichter Emotionscoach zuckt da was in mir, weil ich als alte Systemikerin irgendwann ja auch selber im Coaching die Erfahrung gemacht hat, es gibt halt eine Grenze fürs Gespräch. Und deshalb bin ich so dankbar, dass du sagst, Ja, bei mir ist es ja wichtig, darauf hinzuweisen, wir können uns Dinge bewusst machen, das heißt aber noch nicht, dass sie verändert sind.
Erstens das und zweitens auch eben das Thema, dass wir uns halt vielen Dingen nicht bewusst sind. Also mein klassischer Fall, wer kommt zu mir ins Coaching? Das sind Menschen, die also so eben zum Beispiel sagen, ja, wenn es denn mal so einfach wäre. Klassisches Beispiel, Menschen, die nicht Nein sagen können. Die Lösung ist klar, sag Nein. Und spannend ist ja diese Menschen, die, also eben, immer kommt der Punkt, wo sie drunter leiden, weil sie zu viel zu tun haben, meistens halt. Also überall gefragt werden und eben nicht Nein sagen. Und das Fatale daran ist ja, also, eben sehen die, sie sehen das Problem, sind völlig bewusst. Sie sehen die Lösung, auch völlig bewusst.
Es geht trotzdem
Und
nicht.
die kommen dahin und sagen, sie nehmen sich vor, beim nächsten Mal, wenn jemand mich fragt, sage ich nein. Und dann, ich sage immer so, wie magisch im Mund formt sich das Wort ja. Und ich stehe da und denke, super. A, habe ich jetzt was zu tun, was ich nicht
Wir
will.
kennen es alle. Wir kennen es
Und B,
alle.
ich schaffe das einfach nicht. Und das ist so, das ist eine unsichtbare Macht, die quasi Kontrolle über mich hat. Und das ist genau dieses Unterbewusstseinsthema. Und da einfach zu sehen, okay, es ist nicht so einfach. Und was die Sache noch schlimmer macht häufig, ist halt einfach, dass die Umgebung ja auch das sieht und eben auch sagt, sag nein. Eben sagen jetzt quasi Menschen, die abends nicht die Arbeit abschließen können, die immer weitermachen müssen, sagen jetzt, 17 Uhr, lass mal den Stift fallen und so weiter. Und es geht einfach nicht. Und das ist nicht insgesamt schwierig, weil das wäre noch ein Hinweis, die Frage ist nicht, wie bin ich auch zu diesem Thema kognitives Verhaltenscoaching gekommen? Das ist eine prägende Erfahrung mit meiner Frau. Die hatte vor 12 Jahren zwei Burnout, dann eine schwere Depression und noch 5 Monate in der Klinik und hat nicht das ganze Therapeutische mitbekommen. Und ich habe sie eigentlich auch gefragt, was hätte ihr denn geholfen vorher? Ich meine, da denkst du ja, boah, das war jetzt relativ nahe und hätte ich da was tun können? Und sie hat einfach gesagt, eigentlich das, was sie in der Therapie bekommen hat, vorher zu bekommen, was sie noch gesund war. Und das ist ja genau der Punkt mit Therapie und Coaching. Und dann einfach zu sagen, okay, und wenn man das dann vertieft anschaut, stellst du aber fest, der kognitive Verhaltensansatz ist also WWW, wirksam, wirtschaftlich und wissenschaftlich. Das ist, glaube ich, der beste, das sagt man so, der best erforschte Ansatz, den es gibt. Einfach seine in unendlichen Situationen, seine Anwendbarkeit, seine Wirksamkeit bewiesen hat. Und das bedeutet am Ende einfach, wir müssen mehr Coaches haben, die das können. Und klar, eben in Abgrenzung auch zur Therapie. Aber auf der anderen Seite ist es eben ein Teil, der einfach noch entwickelt werden muss, stärker. Und das uns beschäftigen. Und das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, das eben auch zu pushen, dass es mehr Coaches gibt, die das können.
Also ich höre da sehr klar raus, das Plädoyer, die wichtigen Ansätze auch schon an einem, ich sag mal, an Lebenspunkten anzubieten, wo Menschen noch nicht unbedingt therapiebedürftig sind.
Absolut. Und ich meine, ein typisches Thema ist der Stress. Also ein Stress ist ein typisches Anwendungsfeld für kognitives Verhaltenscoaching und Therapie. Und das ist ja so etwas, was sich aufbaut. Ich hatte kürzlich mit jemandem gesprochen, die arbeitet in einer Herzklinik. Und das ist genau dasselbe, wo sie sagt, der Herzinfarkt kommt ja nicht von heute auf morgen. Also auf eine Art, ja, aber da gibt es eine Vorgeschichte. Und das baut sich auf, bis das Herz dann mal sagt, mir zu blöd, ich steige jetzt mal. Und das ist ein Stress dasselbe. Und ich glaube, wir sind, und das Interessante für mich ist auch da, dass die Stressreaktion ist eine gesunde Reaktion. Also Angst ist an sich völlig gesund, wenn es halt nicht zu häufig vorkommt. Und ich glaube, wir sehen, wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre wieder anschauen, sind wir beim Stressmanagement, die Frage, wie ich es bewältige, weit gekommen, auf das Thema Resilienz. Aber der Punkt ist immer noch, die Menschen werden immer noch gestresst. Und also ich arbeite nicht
Ja,
an
weil
der
es diesen
Ursache.
Teufelskreis gibt, das Wissen vermitteln wir erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Ja, beziehungsweise eben, wenn ich halt Achtsamkeit, Meditation, das ist alles schön, aber es ist so quasi der Stress in der Stadt, auch körperlich, also Adrenalin- und Cortisolausstoß, und dann sage ich, okay, was kann ich tun, damit es weniger hoch ist und schneller sich zurückbildet, aber es passiert halt immer noch. Und gerade in Zeiten wie heute, wo man sagen kann, okay, da ist so viel Unsicherheit um uns herum, also da gibt es genügend Gründe, warum Menschen sagen, ich bin gestresst, ich habe gewisse Ängste, aus meiner Sicht, aber dann kommt eben der Punkt zu sagen, okay, wir können nicht auch die an Ursachen ansetzen. Warum ist denn jemand gestresst? Wovor hat er denn Angst? Und dann sind wir häufig eben in diesem unterbewussten Bereich, weil die meisten, also auch zurück zu der Fragestellung, ich kann nicht Nein sagen, wenn ich so einen Menschen frage, ja, warum kannst du nicht Nein sagen? Sag ich,
Quiz
Nein,
weiß man nicht. Ja, das kenne ich
das ist
aus
wirklich
meiner
so ganz
Arbeit
einfach.
auch. Ja,
Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, ich sage immer so ein bisschen Stressmanagement 2.0, wenn man sagen muss, okay, so Achtsamkeit, all diese Sachen, das ist, und Resilienz, das ist 1.0, da geht es einfach darum, der Stress ist da, wie gehe ich damit um? Und 2.0 ist wirklich zu sagen, der muss gar nicht erst entstehen. Aber dafür muss ich eben die nötigen Tools haben und dafür muss ich eben auch, jetzt sind wir beim Thema Unterbewusstsein, die Probleme, wenn man es so nennen will, liegen im Unterbewusstsein, die Ursache und die Lösung eben auch. Und ich muss mich einfach als Therapeut oder als Coach da hineinbewegen. Und die große Krux oder Herausforderung, aber es ist nicht auch total schön, das ist nicht nur eine Krux, aber es ist einfach so, weder der Coachee noch ich weiß, was wir finden,
Ja,
wenn wir
klar.
losfällt.
Ja.
Und das ist nicht anspruchsvoll, weil ja, ich einfach mich darauf einlassen muss, ah, der Coachee, der weiß, was er erlebt. Und ich muss irgendwie versuchen, Sinn draus zu machen und ihm zu helfen, ohne genau zu wissen, was eigentlich, wo wir sind. Und der Punkt ist, und was wir häufig erleben ist, du findest dann irgendeinen Ansatz, und sagst, okay, das könnte sein, und dann stellst du, sagst du, Coachee, nö, ist es nicht. Weil der Bauch ihm sagt, nö, passt nicht. Und
Weiß
das ist
es,
total cool.
ja, es gibt dieses, ja,
Also
also, ja.
der Sensor, der einfach sagt, nee, das klingt eben kopfmäßig. Nachvollziehbar. In Prägung im Kindesalter, klar.
Ja, das im
Aber
Zweifelsfall
Bauch
passt
sagt,
das ja immer.
genau, eben, ein Bauch sagt nicht und interessant eben, ist eben, Bauch sagt nein, okay, gehen wir weiter, ist gar kein Problem. Wir suchen und wir finden. Und was mich einfach begeistert ist, ich habe Menschen eben, mit denen ich das mache und in sehr kurzer Zeit finden wir Ursachen, die dann stimmig sind und die dann beseitigt werden können. Ohne viel, und das finde ich so also spannend. Und nachher ist es so wirklich wie, die wissen gar nicht, wo eigentlich vorher das Problem lag. Und das ist an sich total schön. Und das sind
Wir
Momente, die
nennen das
machen mit
gerne
Wahnsinn.
die Problemamnesie.
Nee, ich will nicht sagen Amnesie. Nee, ich glaube, das ist für die Fall weg.
Genau, ja.
Ja,
Also
ja.
Amnesie im Sinne von, es ist
Ja.
einfach weg. Und wenn wir nochmal nachfragen, so, hä? Wieso? Was, ne? So ungefähr, was war denn?
Genau, ja, und die sagen,
Ja.
das ist aus ihrer Realität verschwunden. Das ist auch wieder schön. Und genau, und das ist an sich der Antrieb für mich dann. Ja.
Also es geht im Grunde auch darum, so, ich nenne es in meiner Sprache auch das Ursprungsereignis zu finden. Du hast
Ja.
deiner Beschreibung dessen, was du ja auch lehrst, da kommen wir später nochmal drauf, so ein schönes Beispiel von einem Familienvater, der abends den Laptop nicht zumachen kann, ne?
Ja,
Also
ja.
nicht Feierabend machen kann. Und du beschreibst da auch, was diese Ursache war, ja. Klar, hat man natürlich als Coach, man hat immer so ein Potpourri an Möglichkeiten im Kopf. Was könnte es gewesen sein? Hat wahrscheinlich irgendwas mit Leistung zu tun, ne? So. Und bei ihm war es aber die Erfahrung des Lernens.
Genau.
Vielleicht magst du dann noch mal ein
Genau,
bisschen.
genau. Also das Beispiel eben, das ist ja der Thomas, also Thomas ist quasi nicht anonymisiert, aber nicht so fiktiv, wie es vielleicht klingt. Und eben, wie du gesagt hast, diese Herausforderung hat, er kann einfach nicht aufhören zu arbeiten abends. Das einfach, und der beschrieb das eben auch so, ist wie wenn er das tun will, hat jemand den Speer in den Rücken drückt und sagt, nein, nein, tu das nicht. Und wir haben dann eben im Coaching dann eben festgestellt, also er hat festgestellt, ich habe ja gar nichts gesagt, dass es eben daran lag, dass sein Unterbewusstsein ihn schützen will, was häufig ein häufiges Thema ist, diese Schutzfunktion, und zwar davor, dass er durchs Abitur fällt. Und das Interessante war eben, das ist auch häufig der Fall, Thomas, der ist 42 und der sitzt da und sagt sich, okay, ist ein bisschen her. Erstens, und zweitens, ich bin ja gar nicht durchs Abitur gefallen. Was passiert denn
Also
da?
der Anteil, der da wirksam war, der hat das schon gut gemacht, ne?
Ja,
Der hat
absolut.
eine Erfolgsgeschichte, sonst wird er heute nicht mehr so
Genau.
nach dem gleichen
Und
Prinzip arbeiten.
was eben dabei rauskam, ist einfach der Punkt, beziehungsweise eben, er hat es gefunden und nachher kam so der Punkt, okay, nach der ersten Überraschung kommt meistens so, okay, macht aber irgendwie schon Sinn. Weil halt meistens bei so Situationen, Prüfungen sind halt insofern wichtig, weil sie halt wichtig waren. Mein Abitur fallen ist keine gute Idee. Und auch die Umgebung, also wenn er jetzt eben, und eben die Idee ist halt, also das, was passiert ist eben, dass halt er damals, da hätte er auch nicht um 18 Uhr aufgehört zu arbeiten, zu lernen. Und so, und auch seine Umgebung, also wenn er jetzt um 18 Uhr gesagt hätte, ich höre jetzt auf, hätte jeder gesagt, hast du genug gelernt? Hat er vielleicht, ist vielleicht passiert. Und das hat das Unterbewusstsein, also das Prägung hat mitgenommen. Und bis heute. Aber dieses Erkennen und auch dieses Vergleichen von damals zu heute und so weiter führt einfach dazu, dass die Coaches merken, dass die Situation andere ist und dass ihr Unterbewusstsein sie eigentlich überschützt auf eine Art.
Ja.
Was total schön ist, aber eben ab und zu halt einfach nicht mehr passt. Und dann löst sich das auf. Wahrscheinlich eben zum Thema Kognition, weil wir einfach eine Erklärung haben. Das kennst du vielleicht auch, wir als Menschen brauchen Erklärungen, wir wollen verstehen. Und wenn wir es verstehen, dann können wir auch Dinge loslassen. Aber solange wir es eben nicht verstehen und wir zum Beispiel emotional getriggert werden, dann versuchen wir das dauernd irgendwie aufzulösen, was ist eigentlich genau dahinter und so weiter. Und können es einfach nicht in Ruhe lassen. Und das ist hier ähnlich und dann kommt das auch. Und da braucht ihr dann schon noch ein bisschen Begleitung. So einfach war es dann doch wieder nicht. Weil das Unterbewusstsein nicht schon sagt, Moment, ist das jetzt effektiv so? Aber da kann man es halt dann mit der Zeit überschreiben. Und dann ist es wirklich eben, man konnte das problemlos machen. Ja.
Also da geht diese Art, du hast gerade im Nebensatz, dann können wir es mit der Zeit überschreiben, gesagt. Das heißt, da geht dein Ansatz schon oder der Ansatz, nach dem du arbeitest, schon auch davon aus, dass wir neuronal da eine neue Verknüpfung herstellen können und die quasi über das alte Erleben oder über die alte Prägung, um das
Genau.
jetzt mal in eurem Sprech zu bleiben, drüber legen.
Genau, absolut, absolut. Weil also Neuroplastizität ist ja erwiesen, also sprich, wir auch im fortgeschrittenen Alter sind wir fähig zu lernen. Nein,
Meinst du,
und
wir sind noch nicht hoffnungslos verloren, wir zwei?
nee, genau, nein. Also das ist genau der Punkt. Und nee, und genau das ist der Punkt, und dass wir einfach damit arbeiten können und das eben auch verändern können. Ja. Und ich glaube, wenn ich einen Punkt aufgreifen darf, weil das vorhin beim Alice, beim ABCD immer mit den irrationalen Gedanken, da bin ich meistens an der Decke oben.
Hab ich so gefunden und hab's gelesen und dachte.
Ist Element dieses Ansatzes. Also das, wie gesagt, das ist zweite Welle. Bis jetzt oder
Ja.
dritte. Zweite Welle. Nein, ich glaube, auch da, aber da sieht man einen Fortschritt. Ich meine, diese zweite Welle kommt aus den 50er, 60er Jahren.
Ja,
Wenn wir
ja,
überlegen, wie die Welt da war und wie sie jetzt heute ist, also nicht nur die Fortschritte, die du auch angesprochen hast, sondern auch einfach die Art, wie die Welt sich darstellt. Was mich daran stört, ist, für mich klingt das eben, also irrational klingt schwerwiegend. Also ich habe
ja.
einen
Ja, es klingt auch
irrationalen,
falsch und klingt, als würden wir
genau.
dem Klienten sagen, na, was du, das ist ja irrational, das ist ja, du bist ja
Genau,
dumm.
genau. Das ist ein einziger Vorwurf, der
Ja.
angeht. Und das ist speziell eben jetzt im Thema Stress nicht gut. wenn ich einen Klienten habe, der wegen Stress kommt, der ist ja eben schon gestresst. Und was
Ja.
er nicht braucht, ist noch einen weiteren. Also er hat schon ganz viele Leute, die ihm sagen, er ist zu
Der hat
spannend
Druck
oder irgendwo.
genug. Ja, genau.
Jetzt kommt noch der Coach und sagt, du hast einen irrationalen Glauben. Und dann sage ich, nein, dieses Verhalten damals, eben häufig eher, wenn du Kindheit hast, war völlig nachzuvollziehen.
Ja,
Wenn ich
und
5 Jahre
gut.
alt bin, und eben gut, wenn ich sage, also wenn ich
Ja.
5 Jahre alt bin, sind meine Möglichkeiten sehr beschränkt. Und wenn meine Eltern, Klassiker, ich habe irgendwas Böses getan, meine Eltern haben mich ins Zimmer geschickt und mit Liebesentzug bestraft, dass das prägt. Klar. Aber das war damals völlig opportun. Und heute ist es aber anders. Und wo ich mich eben dagegen wehre, ist dieses Gefühl zu haben, ich muss die Vergangenheit schlecht machen mit diesem irrationalen Glauben. Sondern wirklich so, damals war es okay, heute ist es anders. Das ist ähnlich wie wenn du Partner hast, wenn du Kinder kriegst. Da verhältst du dich auch anders, als du Single warst.
Ja.
Aber in dem muss ich ja die Single-Zeit nicht verdammen, damit ich mir meine Elternzeit irgendwie. Ich glaube,
Ja,
das
aber
ist
man hat
was eigentlich der
natürlich,
Grund dahinter ist.
ja,
Ja?
man hat auch daher natürlich Prägung und da kann ich mir, ich finde, ein sehr schönes Beispiel. Da kann ich mir gut vorstellen und kenne es ehrlich gesagt auch aus der eigenen Erfahrung, dass man so mit so, ja, mit so einem inneren Glauben, mit den typischen Glaubenssätzen auch rumläuft, wo man dann sagt, naja, aber ich, einmal im Monat muss ich ja am Wochenende mal was für mich und alleine machen. Ja, mach das mal, wenn das Kind 2 Jahre alt ist und irgendwie, ne, niemand anderen gerade akzeptiert. So, da
Genau.
kannst du so viel Glaubenssatz haben, wie du willst, und dann kriegst du darüber Stress und dann machst du dir selber Druck, weil du denkst, das muss so sein, aber es funktioniert halt nicht
Genau,
mehr.
absolut.
Ne? Oder aktuell nicht. Kann ja auch sein, dass das später mal wieder funktioniert. Das fand ich jetzt sehr gut und sehr wichtig, dass du das nochmal ausgeführt hast mit dem Irrationalen, weil wir eigentlich auch in allen guten aktuellen Coaching-Ansätzen so unterwegs sind, dass wir wenn wir auf die Glaubenssatzarbeit oder auf die Arbeit von inneren Anteilen gucken, wirklich auch ganz bewusst sagen, nee, es ist nicht schlimm. Es passt nur heute nicht mehr. Ja. Das, und das finde ich, ist halt eine ganz, ganz große Ermutigung auch für Menschen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das schon so oft erlebt, wenn ich erstmal erkläre, wenn wir was rausgefunden haben, so im Entfalten, im Schälen der Zwiebel. Und man kann dann sagen, ja, guck mal, jetzt, das ist doch jetzt schon mal super. Jetzt haben wir doch eine Idee, wo es herkommt. Und damals war das völlig in Ordnung. Das war Selbstschutz oder was auch immer, was das für eine Erleichterung beim Gegenüber auch schon mal hervorruft.
Genau, nee, und einfach auch eben häufig sind es, aber das Problem ist halt eben, es ist einfach keine Regel. Es sind eben logisch, also Prägung, aber das kann auch eine Prägung von letzten Jahr sein,
Ja,
also auch
klar.
das kann so sein und so weiter. Also von daher eben auch da ist es einfach schwierig, also herausfordernd, das zu finden, aber das ist ja das, was man dem Gegenüber überlassen kann. Und ich glaube, wesentlich ist, wie du sagst, ist einfach auch diesen Unterschied und aus diesem Unterschied zwischen damals und heute kommt eben meistens sehr viel Selbstwirksamkeit raus. Weil ich wesentlich mehr tun kann. Und auch wesentlich mehr tun kann, was ich mir vorstellen kann, was ich bei anderen auch sehe, zum Beispiel. Oder teilweise mir schon selber gemacht habe. Und ich glaube, das ist eben der andere Teil. Zurück zum Thema Neurowissenschaften, auch da wissen eben diese beiden Betriebssysteme oder Netzwerke im Gehirn. Wenn ich halt so im Stress bin oder einfach in diesem Strudel bin, dass ich das alles nicht kann. Und auch das finde ich wichtig mitzuteilen, weil also Psychoedukation ist ein wichtiges Element von kognitiven Verhaltensansatz, um einfach zu sagen, wir müssen mal verstehen, wie dieser Mensch funktioniert. Und dass eben gewisse Dinge auch nicht gehen. Sondern man sagt, wenn du gestresst bist, im Stress bist, gehen gewisse Dinge einfach nicht, einfach ausgeschaltet. Und da kannst du noch so versuchen, was dagegen zu tun, sondern ich kann immer so quasi genieße es. Das Beste zu kurz zurücklegen, sondern es passiert gerade. Es geht auch wieder vorbei. Das Schöne ist, es geht vorbei. Aber im Moment bin ich einfach mal dazu gezwungen, nichts zu tun. Und auch das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das Ganze führt einfach dazu, dass diese Menschen durch diesen Ansatz sehr, sehr eben selbstwirksamer werden, gestalten und sowohl von ihren Voraussetzungen wie auch von ihrem Mindset dann einfach ins Tun kommen wieder. Ja.
Hör mal, wenn du dann mit deinen Klienten und Klientinnen an dem Punkt bist, dass das so, ich sag mal, dass ihr eure Entdeckungsreise abgeschlossen habt, dass das Ursprungsereignis hervorgeholt wird, dass da ganz viel Bewusstsein entstanden ist, kommt denn an der Stelle dann auch sowas wie, ich sag mal, eine gute Resilienzarbeit? Du hast eben gesagt, Resilienz würde zu kognitiver Theorie 2.0, du bist schon bei 3.0 gehören. Die Resilienzlehre ist ja schon auch eine gute und wirksame Lehre. Wo, an welcher Stelle kommt die Frage, ne? Kommt die da vielleicht auch vor? Weil es
Gute
bleibt ja auch ein
Frage.
Lernen für den Alltag, ne? Ich meine.
Nicht besonders, weil wir ja den Stressfaktor wegnehmen.
Okay.
Also Resilienz ist ja, also mein Verständnis ist ja, also Resilienz bereitet uns ja auf Ereignisse vor. Also mein Beispiel ist immer einerseits ein Geburtsvorbereitungskurs, also wenn eine Familie auf ein Kind vorbereitet wird, da wird man ja auf gewisse Fälle vorbereitet. Was schon mal sinnvoll ist, so wickeln, füttern, Basics. Aber ich sage immer so, wenn ich um 2 Uhr früh, aus meiner eigenen Erfahrung, habe ja 2 Kinder, wenn du um 2 Uhr früh mit dem schreienden Kind dastehst, dann hast du einen Fall, so ähnlich wie beim Piloten das brennende Triebwerk im Flugzeug, wo du sagst, okay, dann müssen wir jetzt auch die ganze Residenz nicht mehr ganz, sondern ich muss halt mal gucken, was ich tue und so weiter. Und auch da wieder bei diesem Beispiel zu bleiben, 2 Uhr in der Früh mit dem Baby. Aus meiner Erfahrung ist ein großer Teil der Problematik, die dort entsteht, des Stresses, nicht das schreiende Baby,
Nee, klar. Der Auslöser für den Stress bei mir.
sondern die Angst davor, etwas falsch zu machen. Und am nächsten Morgen von der Mutter oder der Schwiegermutter einen Vorwurf zu bekommen, dass man es falsch gemacht hat. Wie konntest du das Kind, es gibt die Variante, Kind schreien lassen, Kind nicht schreien lassen, Kind rumtragen und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass was du immer tust, dass ein anderer dir sagen würde, tu das nicht, oder dich eben dann quasi verurteilt, ist gerade bei Kinderfragestellungen sehr groß. Schwiegermütter sind hier besonders geil. Ich habe eine sehr nette Schwiegermutter, aber es ist die Mutterrolle, logischerweise, dein Kind. Und das ist eigentlich der große Punkt, weil wir würden vielleicht sagen, ich lege das Kind jetzt mal hin und schauen mal, was passiert. Aber schon dieses Thema kann ich eben unterbewusst dazu führen, Moment, was würden eben die tun, die am Ende, denen ich das am Ende erzähle am nächsten Tag und die dann ein Urteil über mich fällen.
Aber
Und
dann
das.
hätte ich doch in dem Moment das sehr bewusst, also es wäre ja, ich würde ja
Nein,
drüber
das ist eben,
nachdenken.
das ist eben den meisten nicht bewusst. Sondern die stehen nur da und sagen sich, ich weiß nicht, ob ich das Kind jetzt hinlegen soll, tragen soll, all diese
Ja.
Optionen, ich kann sie nicht bewerten. Und was für mich eben ein entscheidendes Erlebnis war, zurück zum Thema Stress, vielleicht kurz, das ist ja die Kampf- oder Fluchtreaktion vor
Ja.
10.000 Jahren Steinzeit. Und die große Frage ist immer für mich gewesen, warum haben wir die denn noch? Ich
Ja,
habe
klar.
weder in Köln noch in München kürzlich mal einen Säbelzahntiger gesehen oder ein anderes wildes Tier. Und was mir die Augen geöffnet hat, dass eben auch wieder Neurowissenschaften festgestellt haben, dass das Areal, was aktiviert wird, wenn wir um unser Leben fürchten, ist dasselbe, was aktiviert wird, wenn wir Angst davor haben, vor anderen Menschen beurteilt zu werden. Und wohlgemerkt nur Angst, beurteilt zu werden, nicht so wirklich werden.
Ja.
Und also A ist der Mensch ein urteilendes Wesen. Und B ist natürlich, das von mir sofort eingefallen ist, ist Schule. In der Grundschule, der Lehrer fragt den Felix, den Kleinen, und der kleine Felix überlegt sich, und der war eben, das muss sagen, nicht gerade der Dümmste. Also sprich, einerseits habe ich die Situation gehabt, der Lehrer ist vom Fach her, von Amts wegen, ein beurteilendes Wesen. Der muss urteilen. Sein Job, wie Führungskräfte auch. Und dann habe ich die Variante zu sagen, okay, ich sage die, also immer, weiß ich die Antwort oder nicht, ich bin dem Lehrer. Und dann habe ich noch Publikum rundherum, also die anderen Schüler. Und wenn ich jetzt immer die Antwort weiß, bin ich ein Streber. Urteil. Wenn ich immer die Antwort nicht weiß, heißt das auf einmal, warum weiß er die Antwort nicht? Der weiß sie doch
Nee.
sonst immer.
Ja,
Also
wieder eine Beurteilung.
das
Ja.
ist echt so ein Minenfeld und einfach zu merken, okay, und da kommt eben sehr viel zusammen, es ist nicht nur eins, da kommt ganz, ganz viel. Und zurück zu 2 Uhr in der Früh, da gibt es ganz, ganz viele Gedanken und mit dem Baby und am Ende ist es einfach eine Gemengelage, die kein klares Urteil ermöglicht. Und dort ist zurück zum Thema Resilienz. Und auf gewisse Situationen kann man es vorbereiten. Aber wie gesagt, auf andere nicht. Und was wir hier beim kognitiven Verhaltenscoaching machen, ist, wir brauchen keine Resilienz, weil der Trigger wegfällt. Weil der Resilienz bereitet uns ja auf den Trigger vor. Und der
Also ich
Trigger.
glaube, ich kenne dann einen Resilienzcoach, die würde sagen, das ist doch ein bisschen mehr.
Wie zum
Aber ja,
Beispiel?
spannend. Ja, also auch bei der Achtsamkeitslehre geht es ja auch viel um eine Haltung zu entwickeln, damit genau diese klassischen Stresssituationen, dass ich lerne, mit denen anders umzugehen mit der Zeit. Das ist ja ein guter, wie ich finde, auch sehr legitimer Ansatz. Der spricht aber allgemeine Stresssituationen an. Das heißt, ist kein Widerspruch zu dem, was du sagst, denn wenn dieser ganz persönliche Trigger um die Ecke kommt, so mein persönlicher Säbelzahntiger, der mich so sehr mag, dass er immer mal wieder angehuscht kommt,
Genau.
dann ist dieses ganze Wissen einfach im ersten Moment obsolet, weil ich es aufgrund der emotionalen Ladung, die dadurch entsteht, einfach nicht mehr anwenden kann.
Ich glaube eben, und das ist vielleicht der Punkt, ich komme eben da eben sehr stark eben aus der Biologie und Neurowissenschaft. Ich bin ja kein ausgebildeter Psychologe. Das ist aber ein Aspekt. Und was mich halt überzeugt, also begeistert von Art, auf diese Messbarkeit, wegen dem ich auch Verhaltenscoach, mein Ergebnis ist sichtbar. Also das, und Menschen kommen zu mir und sagen einfach quasi, eben, ich bin nicht in der Lage, das zu tun, und am Ende ist das Ziel, das zu
Ja,
tun.
ja.
Also völlig transparent und dementsprechend glaube ich einfach, kann ich eben gegen die biologischen Prozesse, die loslaufen, nichts tun. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass, ich sage immer, wenn Emotion da ist, kann ich nichts tun. Dieses Thema so, Emotion zu managen, Emotion wegzuschieben, sage ich, vergiss es, wenn die
Ja,
da
du
ist.
kannst Emotionen wegschieben, immer wieder, und die kommen immer
Komm immer wieder,
geballter
genau.
wieder zurück, ne?
Genau. Und
Ja.
aber ich, also immer, wenn die Emotion da ist, können wir nichts tun. Also außer wirklich zu sagen, es ist mal da, anerkennen und vielleicht daraus lernen. Und das Lernen besteht halt darin zu schauen, was triggert mich denn? Und was ich eben zum Beispiel spannend finde, auch in vielen Coachings, ist diese Emotion der Überraschung. Ich hatte gestern wieder einen Coachee, der hat einen Kollegen ganz klassisch, und wenn er den sieht, wird er wütend.
Ach, guck an.
Und dann habe ich gefragt, ja, wie lange schon? Seit 2 Jahren. Und dann habe ich gesagt, und so wie ich es erzählt habe, ich gesagt, du, ich spüre einerseits nicht eine Wut, das war spürbar, aber ich spüre auch eine gewisse Überraschung. Und da sage ich, warum bist du eigentlich überrascht? Der macht das seit 2 Jahren. Du solltest nicht überrascht sein, wenn er es mal nicht tut. Nee, aber merkst du auf einmal, und dann darfst du merken, okay, wenn ich das zurücknehme, dann fehlt einfach eine Emotion mal, also weg und einfach, und nimmt das umzudrehen und wirklich zu sagen, ich sitze jetzt da und sage, 10 Minuten sind in diesem Meeting schon vergangen und er hat das nicht getan. Ist der krank? Also ein bisschen spielerisch damit umzugehen und es einfach umzudrehen. Und das ist so ein typischer Bereich, zu sagen, da, wir können das wirklich gut, besser damit umgehen und da eben auch Resilienz erzeugen oder erhöhen. Aber wie du gesagt hast, am Ende ist es einfach ein biologischer Prozess. Und da kann ich mit meinem Verstand
Nee,
einfach nicht
kommst du nicht weiter. Nee,
mehr
genau,
weiterkommen.
klar. Ach, ist das nicht wunderbar, dass es so viele gute Ansätze gibt, mit denen wir immer mehr lernen können, auf der Ebene mit den Menschen zu arbeiten, wo wir wirklich nachhaltig was bewegen können, damit diese Triggermomente ihre Kraft verlieren.
Absolut.
Schön.
Absolut.
So, jetzt hast du dir ja nicht nur zur Aufgabe gemacht, ein guter Coach zu sein und das in deiner täglichen Arbeit deinen Klienten angedeihen zu lassen, sondern du hast auch das Ziel zu sagen, es muss eigentlich mehr Menschen geben, die nach der Methode auch arbeiten. Und
Ja.
ich habe es heute mal ausprobiert. Wenn man kognitives Verhaltenscoaching eingibt, dann kommen, also bei der einen großen Suchmaschine, dann kommen erst so 3, 4 gesponserte Coaching-Ausbildungen und die erste nicht gesponserte. Ach, das ist die Akademie für kognitives Verhaltenscoaching. Und lieber Felix, das ist deine Akademie. Wie
Das ist
kam es
richtig.
dazu, dass du gesagt hast, ich will das unterrichten, ich will das Coaches als Weiterbildung ermöglichen?
Das sind 2 Aspekte, danke für die Frage. Der erste Aspekt ist die Frage des Warum überhaupt und warum dann die zweite Frage ist, warum unterrichten? Der erste Teil ist, und das zeigt auch deine Abfrage, es ist total schön, auf Nummer 1 zu sein. Es liegt aber auch daran, dass es wenig Konkurrenz gibt. Und du kannst das
Sehr
Ganze,
wenig. Ich habe
du
noch
kannst
ein
die,
Institut in Deutschland
richtig,
gefunden.
genau. Und du kannst das Ganze auch international machen und feststellen, ups, das ist effektiv interessant. Ich sage einfach, gut, Gelegenheit, was zu tun. Was mich mehr gar geprägt hat, ist, dass wenn du die letzte Coaching-Marktstudie von Rauen siehst dieses Jahr, also die haben auch die Ansätze angefragt, und da ist kognitives Verhaltenscoaching ein bisschen mehr als 10%. Also der Coach sieht das Nutzen.
Okay.
Europaweit, da gibt es eine andere Studie, damals von der Henley Business School, sind es über 30%. Prozent.
Wow.
Da gibt es eine Lücke und ich habe mich auch mit Jonathan Passmore, das ist ja der Professor bei Henley, unterhalten, der auch diese Studie gemacht hat. Und wir haben auch gesagt, das Thema ist halt einfach, das siehst du auch in anderen Bereichen, in anderen Sprachgebieten gibt es Ansätze, die wir gar nicht kennen.
Ja, klar. Ja, ja,
Weil
ja.
sich in Deutschland keiner das auf die Fahne geschrieben hat. Da gibt es in Frankreich coole Ansätze, in Spanien und so weiter. Und also wirklich lost in translation quasi. Und ich habe das einfach jetzt für mich übernommen, wie ich gesagt, das ist eine Lücke und speziell, was wir vorhin hatten, eben dieses Thema, wie können wir Menschen mit psychischer Belastung helfen, bevor sie krank werden. Wir wissen, dass wenn sie krank sind, hilft nützt auch nichts, weil wir zu wenig Therapeuten haben. Und ich bin völlig überzeugt davon, dass wir natürlich sehr gut dort arbeiten können, wenn wir denn wissen, was wir tun. Also muss dem Unterbewusstsein ist anders und unter anderem auch die Grenze zur Therapie einhalten. Weil das ist nicht schon ein Thema, was wir nicht vergessen dürfen. In dem
Ich
müssen wir
glaube,
uns nicht
das
haben.
ist gerade bei dir doch wahrscheinlich super wichtig, das 10-mal zu sagen, es ist keine Therapie, weil wenn man anfängt mit kognitives Verhalten, dann haben die Leute, macht das Gehirn wahrscheinlich schon die Therapie draus, obwohl du Coaching sagst.
Ja, wobei die meisten Leute keinen blassen Schimmer zu diesem Thema haben, das ist der Vorteil. Also das sind
Okay.
vielleicht ein bisschen in unserer Bubble unterwegs, aber ich gebe
Ja.
dir recht. Aber wirklich eben zu sagen, und eben, was wir vorhin hatten, ist, Stress zum Beispiel, Ängste sind völlig gesund, Emotionen sind völlig gesund und sie können uns einfach verleiten, eben Dinge zu tun, die wir bewusst nicht wollen. Also das da quasi umsteuern. Und das kann eben ab und zu sehr sinnvoll sein. Ich sage immer so, wenn ich durch den Duft in die Bäckerei getragen werde, was nach frischem Brot, merke das meine Hüfte, sonst nicht schlimm. Wenn ich nicht Nein sagen kann, habe ich ein anderes Problem. Also es geht in beide Richtungen. Und aus dem heraus eben ehrlich zu sagen, es muss mehr Menschen geben, die das können. Weil ich glaube, wir haben da eine große Aufgabe und auch rein wirtschaftlich gesehen, das ist ein Riesenmarktfeld, das sich auftut. Wenn wir eben Stress nicht nur, aus Stresscoaching nicht nur sagen, wir machen Resilienz, nichts gegen die Resilienz, sehr wichtig, nichts gegen andere Ansätze. Aber einfach zu sagen, diesen Menschen, denen einfach der Rest nichts hilft, oder die einfach sagen, ich habe keine Zeit für Achtsamkeit, ich meditiere jetzt hier nicht, ich bin völlig schon durch, die werden auch durch gutes Zureden nicht dazu bringen, dass sie meditieren. Oder meditieren im Sinne von, dass es was bringt. Und für die ist dieser Ansatz eben auch gut und das müssen wir können. Und die Frage wegen mir ist, wie ganz am Anfang gesagt, ich habe eine Wissensprägung und ich habe auch zweimal in meinem Leben versucht zu promovieren, beide Male gnadenlos gescheitert. Was rückblickend nicht schlecht, nicht schlimm war, ich habe gemerkt für mich, ich sehe mich als Kurator von Wissen.
Okay.
Ich finde es extrem wichtig, dass wir das nutzen können, dass eben auch die wissenschaftliche Basis da ist. Aber ich sehe mich dann eben auch als Vermittler und das ist eigentlich ganz vielleicht auch ein bisschen paradox, dass ich auf der einen Seite eben dreimal studiert habe, ich finde das wissenschaftlich extrem wichtig, aber am Ende eben einen sehr hands-on Coaching-Ansatz gelandet bin,
Ja.
wo es nicht darum geht, und du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang dieses kognitive Verhaltensdings, ist genau der Punkt. Mich interessiert nicht, wie der Mensch das nennt.
Ja.
Er sagt einfach, ich kann das nicht. Das nervt, stört, ich will es weghaben. Na, super, das ist die Sprache, die ich schätze. Weil wir müssen uns da nicht in irgendwelchen Konstrukten verlieren, auf wissenschaftliche Art und Wörter verwenden, die kein normaler Mensch verwendet, sondern irgendwie zu sagen, eben du sagst, das willst du erreichen, jetzt schauen wir mal, was das Problem ist. Und das ist das, was mich antreibt, wo ich merke, ich bin, also ich kann das auch, mir macht es auch Spaß, und halt, aber mit Themen, die einfach mich begeistern, und das ist halt eins, was mich begeistert.
Sehr schön. Seit wann gibt es die Akademie?
Seit letztem Jahr.
Super, also es ist noch ein ganz zartes Pflänzchen.
Das ist ein ganz klares Pflänzchen. Es gab also eine Vorgängerorganisation, die auch schon die Ausbildung einmal durchgeführt hat. Also wir haben es damals noch Aktion gegen Dauerstress unter dem Namen gehabt. Das war dann zu kompliziert. Also der Name, nicht die Ausbildung. Und jetzt gibt es aber die neue Fortbildung, die darauf aufbaut und ja, die jetzt im Herbst dann wieder beginnt. Genau.
Und du hast dir da was ziemlich Cooles ausgedacht, denn du bietest erst eine Art Lernwerkstatt an, um das Ganze kennenzulernen. Und wenn man Blut leckt, kann man dann in die Weiterbildung starten.
Genau.
Und das heißt, ist die Lernwerkstatt auch quasi Bedingung dafür, dass man sich für die eigentliche Weiterbildung anmelden kann?
Die ist es, weil ich glaube, der große Unterschied hier ist, wenn du jetzt ein lernwilliger Coach bist und sagst, ich will mich weiterentwickeln, dann gibt es nicht sehr viele Modelle, um zu sagen, ich schaue mir einen neuen Ansatz an, neues Modell, neue Methode, um etwas zu tun. Was wir anbieten, ist neben der neuen Methode auch ein neues Gebiet, das Unterbewusstsein. Und das ist eigentlich für, weil es eben unterbewusst ist, ist es halt einfach für uns unbekanntes Land. Und wir haben es vorhin schon mal angesprochen, das Schöne ist, jeder von uns hat ein Unterbewusstsein, wir können das kennenlernen und dann entscheiden, wollen wir da wirklich arbeiten oder nicht.
Okay.
Weil es eben sehr viele Faktoren wegnimmt. Ich kenne viele Coaches, die wissen nicht, ergebnisoffen und so unterwegs, das ist ganz klar, aber die es gerne haben, dass sie etwas Kontrolle haben, ein bisschen wissen, was der Prozess ist, den sie durchlaufen. Das hast du hier jetzt nicht wirklich, im kognitiven Verhaltenscoach. Auf eine Art schon, auf der anderen Seite nein. Ich muss mich auch extrem auf den Coachee verlassen. Und diese Lernwerkstatt hat wirklich zum Ziel, unser Unterbewusstsein kennenzulernen, zu sehen, wo steuert unser Unterbewusstsein, unser Verhalten. Und auch hier wieder nicht im Sinne von, das ist schlimm, aber einfach mal zu erkennen, ah, das ist da, wo ich hoffentlich gewisse Dinge tue oder eben nicht tue, weil halt irgendwas passiert ist. Und da kann man teilweise sagen, warum oder nicht, aber einfach sich dessen bewusst zu werden und dann sagen, doch, das will ich als Coach effektiv auch tun.
Das heißt, in der Lernwerkstatt lernt man das kennen, wie gearbeitet wird, am
Genau, und
eigenen Erleben.
lernen primär an sich selber kennen, was bedeutet das, wie eben auch mit den Sinnen zum Beispiel, dass wir feststellen, wie beeinflussen uns unsere Sinne und wie sind wir einfach dass wir eigentlich unser eigenes Unterbewusstsein besser kennenlernen, dass wir sagen können, okay, jetzt weiß ich, wie es bei mir ist und kann dementsprechend auch mir besser vorstellen, was es dann gegenüber erlebt. Und eben was
Ja.
man vorhin hat mit dem Thema Irrationalität, einfach zu sagen, nein, und das kann man am besten, das kann man einerseits sagen, aber andererseits eben auch erleben und wirklich sagen, doch, das war damals total cool. Aber jetzt machen wir was anderes.
Ja. Und sag mal, wie lange dauert die Weiterbildung insgesamt?
Die dauert insgesamt 8,5 Monate.
Ah,
Also
das ist ja
die
überschaubar.
Lernwerkstatt ist separat, aber insgesamt sind 8,5 Monate.
Und bist du der Typ, der sagt, na, ist schon besser, wenn man vorher irgendwie Coach ist und schon einfach mal so Basics
Ja,
Von
die also
Coaching aber gelernt habe.
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Coach-Ausbildung. Ja. Also was es genau
Sehr
ist,
gut.
bedeutet, das müssen wir anschauen. Es gibt ja
Ja.
so viele. Aber es ist nicht, also es geht nicht, wir müssen, also das Grundverständnis des Coachings muss ich immer mitbringen. Weil ich glaube, es kommt wieder zurück zum Punkt, ich muss mich extrem auf das Gegenüber verlassen. Also zum Beispiel auch das Thema Emotionalität, also Gefühle ist nicht ein wichtiger Teil, das ist unser Zugang zum Unterbewusstsein geht über Emotionen und Gefühle. Aber wichtig ist natürlich, und die Herausforderung ist, dass wir nicht besonders gefühlskompetent sind, die meisten Menschen. Wir können knapp zwischen gut und schlecht unterscheiden. Das war's ungefähr.
Und wir unterscheiden zwischen gut und schlecht, wenn wir eigentlich sagen sollten, angenehm oder unangenehm.
Zum Beispiel, ganz einfach sauer an und dann einfach zu sagen, okay, das können wir lernen und auch genau schauen. Und meine Aufgabe als Coach ist nicht, dass ich das im Gegenüber sehe, sondern meine Aufgabe ist, dass der Coach es selber spürt, der Coach es spürt.
Ja.
Und wir sind heute in der Welt, was auch mit diesen Smartwatches und so weiter, ich habe vor schon 10 Jahre her sicher eine Begegnung mit jemandem, der gesagt hat, oh, ich fände es toll, wenn ich mal ein Device hätte, was mir sagen würde, wie ich mich fühle.
Ach Gott.
Und habe ich gesagt,
Okay.
hat du. Hier, der ganze Körper, der sagt dir das. Wenn wir es nicht A, spüren können und B, interpretieren können. Und das ist auch ein Teil, mir meine eigenen Gefühle bewusst zu werden. Und vor allem halt ist das Coach, das ist auch Teil der Lernwerkstatt, dafür bewusst zu werden, dass ich nicht auf einmal hyperempathisch werde oder voll, dass ich auf einmal zu stark mitleide und so weiter,
Ja.
sondern genügend sagen kann, du spürst, was du spürst, aber du musst es fühlen, weil sonst kommt man nicht rein.
Ja.
Und das sind alles so Teile, wo ich glaube, das hilft uns generell auch als Mensch, dass wir uns besser verstehen, besser sehen. Und wegen dem ist es so wichtig, dass wir das am Anfang haben.
Spannend. Sehr spannend. Felix, ich glaube, das ist super, dass du diesen noch echt neuen Ansatz, ich sag jetzt mal, in die deutschsprachige Welt so ein bisschen mehr noch mal reinbringst und etablieren willst, denn wir können gar nicht genug solche Ansätze haben, die uns wegbringen vom Verstand und mehr hin zu dem, was du eben gesagt hast. Wir müssen uns einfach wieder mehr selbst wahrnehmen, spüren und das, was uns auch teilweise unser Körper sagt, auf eine gute Art interpretieren können, damit wir dann irgendwie hoffentlich entspannter durchs Leben kommen.
Danke sehr. Danke für die Ermutigung. Das ist nicht immer so ein Angebot an die Menschheit. Und dann, wenn so Feedback kommt, nee, es tut mir nicht gut, sage ich ganz klar. Nee, und ich glaube, das ist auch viel Befriedigung für uns als Menschen, für uns auch als Coaches drin. Und am Ende einfach dieses zu merken, doch, wir bewegen was. Und das ist schon ja, erfreulich.
Ja,
Gerne.
sehr schön. Wir werden natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Angaben zur Akademie und zur aktuellen Ausbildung, alles, was im Herbst kommt. Es gibt auch eine Lernwerkstatt in Köln zum Beispiel, in unserer schönen Coachcamp-Stadt. Werden wir in die Shownotes packen. Und wenn ihr Fragen habt, dann scheut euch nicht, euch direkt beim Felix Müller zu melden. Der freut sich nämlich.
Das tut er. Sehr, sehr. Absolut. Und ich denke auch, das ist auch ein wichtiges Teil, weil mir geht es nicht darum, mehr Menschen, mehr Coaches zu haben, die diesen Ansatz haben. Aber ich bin mir nicht bewusst, es gibt Unmengen von Ansätzen, die Coaches glücklich machen, Klienten glücklich machen. Und von daher ist es für mich eben auch, diese Gespräche sind total immer bereichernd zu sehen, was gibt es da alles und zu
Ja.
schauen, passt es oder nicht. Und wenn jemand sagt, passt, super. Wenn jemand sagt, passt nicht, auch super. Und diese Begegnungen sind für mich sehr wertvoll. Also von daher sehr gerne.
Super, was ist das für eine Einstellung? Wenn es passt, super, wenn es nicht passt, auch super. Das ist ein tolles Schlusswort. Felix, ich danke dir für deine Zeit, dass du ja hier im Podcast zu Gast warst. Und ich wünsche dir heute noch einen ganz wundervollen Tag und ganz viele tolle Gespräche demnächst mit interessierten Coaches.
Danke, Annette. Ich danke dir sehr und Anne auch für die Einladung. Habe mich sehr gefreut. Und wünsche dir auch einen wunderschönen restlichen Tag.
Dankeschön, dann sage ich ciao,
Danke.
ciao.
Ciao.
Coachcamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration.